Ja, ich freue mich ganz arg, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Ganz liebe Grüße natürlich auch von den Geschwistern in Marktoberdorf. Ja, spannendes Thema, das angesprochen wurde. Gebet. Ne? Ich habe gedacht, das passt ganz gut als Überleitung oder Einleitung hinein in das Thema, das wir heute Morgen gemeinsam betrachten wollen. Weiß jemand denn, wo Gebet das erste Mal in der Bibel erwähnt wird? Das ist nämlich eine ganz aufschlussreiche Stelle, dahingehend, dass wir verstehen, um was es in Gebet wirklich geht. Ja? Gebet ist nämlich gar nichts Kompliziertes, das ist was total Einfaches. Hat jemand eine Idee? Wann beten die Menschen in der Bibel das erste Mal? Da wird das Gebet eingeführt. Das ist in 1. Mose 4, Vers 26, vielleicht schlagen wir es einmal ganz kurz auf. Das ist eine ganz spannende Stelle. 1. Mose 4, Vers 26, und da heißt es, und seht, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, das ist die erste Stelle in der Bibel, in der Gebet erwähnt wird. Und jetzt muss natürlich eine Frage kommen, oder? Nämlich welche? Was müssen wir uns fragen an der Stelle? Ja, was war vorher, ne? Warum wird hier das Gebet erwähnt? Sehr gut, ne? Und es gibt so ein bisschen, diese Stelle gibt einen wunderbaren Aufschluss darüber, ne? Wer war denn der Seth? Wer war denn Seth? Bitte? Jawohl, sehr gut, der Sohn von Adam und Eva, und zwar ein ganz besonderer Sohn. Der kam als was? Als Ersatz, oder? Für wen? Für den Abel. Ne? Deswegen heißt Seth, der Name, manche haben es vielleicht in der Fußnote stehen, wenn man den übersetzen würde, der heißt Ersatz. Und das war der Seth auch. Der Seth war der Ersatz für den Abel. Ja? Abel war ja verstorben. Und jetzt ist ganz interessant, der Seth bekommt auch einen Sohn. Der bekommt natürlich noch viele Söhne, aber einen, der hier mit Namen genannt wird. Und der heißt Enosch. Und das ist ganz spannend. Na, dass er seinem Sohn den Namen Enosch gibt. Wenn wir ein bisschen zurückgehen in den Anfang des ersten, in den ersten Vers des vierten Kapitels, dann bekommt dort die Eva auch einen Sohn. Das ist der erste Sohn, der überhaupt geboren wird, und den nennt sie Kain. Weiß jemand, was Kain bedeutet? Steht bei manchen in der Fußnote drin. Na, darf jemand, der die Fußnote, man muss ja nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Na? Hat mein Wirtschaftslehrer immer gesagt. Na? Also, Kain heißt Gewinn. Und wenn wir mal diese Aussage lesen in Vers 1, dann heißt sie, sie wurde schwanger und gebar Kain und sie sprach, ich habe einen Mann erworben. Bei manchen steht jetzt mit dem Herrn, bei manchen steht nur den Herrn. Und das steht auch im Hebräischen so da. Das heißt, was dachte sie, wer Kain ist? Was war denn die Erwartungshaltung? Die hatte doch eine Verheißung bekommen, nämlich was? Die Verheißung war, dass von ihr der kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und jetzt dachte die, der Kain ist genau dieser Mann. Das ist mein Gewinn. Ich habe einen Mann erworben, den Herrn. Die dachte, das ist der Messias. Uli, allzu lang braucht es nicht bei unseren Kindern, bis wir merken, dass sie nicht Heilige sind, oder? Es ging unseren Eltern mit uns genauso. Na? Gell, ich brauche dem Kind nicht beibringen, dass es lügt. Und ich brauche dem Kind nicht beibringen, dass es streitet. Das können die von ganz allein. Und so mussten auch Adam und Eva recht schnell erkennen, dass der Kain nicht der Messias ist. Und so nennen sie den zweiten Sohn Abel. Das heißt Hauch oder Vergänglichkeit. Jetzt wird ihnen also schon etwas bewusst von dem, worin sie als Menschen infolge der Sünde hineingestellt sind. Und jetzt kommt es zu dieser tragischen Geschichte, zu dieser dramatischen, wo Kain seinen Bruder erschlägt. Seth tritt sozusagen an die Stelle als Ersatz seines Bruders und jetzt bekommt er wieder einen Sohn und den nennt er Enosch. Hat jemand eine Fußnote, wo der Name Enosch erklärt wird? Jawohl, schwacher, hinfälliger Mensch. Es gibt im Hebräischen auch noch einen anderen Ausdruck für Mensch, nämlich Adam. Und Adam bezeichnet den Menschen, wie er vom Erdboden genommen ist. Enosch bezeichnet den schwachen, hinfälligen Menschen. Und genau in dieser Zeit hinein fangen sie an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, was begreifen die Menschen? Was geht ihnen auf in dieser Zeit? Was wird ihnen bewusst? Jawohl, die eigene Ohnmacht. Ne? Wie schwach, wie hinfällig sie sind. Und warum sind sie schwach und hinfällig? Warum? Weil sie Sünder sind. Das ist das Problem. Und deswegen ist auch interessant, wen rufen sie denn an? Da steht nicht Gott. Wer ist denn der Name des Herrn? Jahwe, ja, wer ist der Name des Herrn? Ich bin, jawohl, so lautet der Name des Herrn. Wer ist es in Person? Das ist Jesus. Da heißt es im Habakuk, oder? Römerbrief zitiert, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird was? Wird gerettet werden. Und ist in keinem anderen Namen das Heil, als nur in diesem einen. Das ist der Anfang vom Gebet. Dass der Mensch seine eigene Bedürftigkeit erkennt und jetzt was tut. Das ist Gebet. Dass ich Jesus hineinlasse in meine ganze Bedürftigkeit. Ole Halsby hat es einmal sehr schön ausgedrückt in seinem Buch über das Gebet. Kann ich nur empfehlen. Da hat er das beschrieben anhand des Sendschreibens an Laodicea, wo Jesus vor der Tür steht und anklopft. Und sagt er, so ist es auch mit unserem Gebetsleben. Ich muss ihn nur einfach hineinlassen in meine Bedürftigkeit. Das griechische Wort für Gebet bedeutet so viel wie, dass ich mich an jemanden wende mit meinen Bitten. Wenn ich Bitten habe, was habe ich denn dann? Wie schauen meine Hände aus? Die sind leer. Und genau das macht Gebet aus, dass ich komme mit meinen leeren Händen und Jesus hineinlasse in meinen Mangel. Das ist Gebet. So einfach ist Gebet, so natürlich ist Gebet. Da brauche ich gar nicht viel erklären, oder? Jesus weiß, was ich brauche. Und ich darf ihn einfach hineinlassen in meinen Mangel. Das ist der Ursprung, der Beginn von Gebet. Und um Mangel und den, der ihn ausfüllt, darf es jetzt heute Morgen auch gehen, wenn wir hineinblicken ins letzte Buch der Bibel. Jetzt waren wir ganz am Anfang, jetzt wollen wir ganz ans Ende gehen. Offenbarung Kapitel 14. Und wir werden sehen, das hängt ganz eng mit dem zusammen, was wir gerade gehört haben. Offenbarung Kapitel 14 und dort den Vers 1. Wir lesen mal die Verse 1 bis 5. Um des Zusammenhangs willen, aber wir werden uns heute Morgen auf den ersten Vers hier konzentrieren. Da heißt es, und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Die sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Die sind die, die dem Lamm folgen, wohin es irgend geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind untadelig. Nun, wenn wir so einen Vers wie diesen oder so einen Abschnitt wie diesen hier in Offenbarung 14 verstehen wollen, was müssen wir denn als allererstes machen? Also wir müssen alle identifizieren, sehr gut. Was brauchen wir noch? Was müssen wir noch machen? Wir müssen den Kontext beachten, ne? Ganz genau. Und wenn wir so ein bisschen in den Kontext mal hineingehen und mal ein Kapitel nur zurückgehen, und das ist ganz wichtig, um diesen Abschnitt zu verstehen, dann ist dieses Offenbarung 13, das ist ein sehr bekanntes Kapitel, vor allem der Schluss, ne? Da geht es dann um diese Zahl des Namens des Tieres, 666, da haben viele Leute schon von gehört, auch die, die mit der Bibel sonst nicht allzu viel zu schaffen haben. Am Ende des Tages ist an dieser Zahl nichts Mystisches. Was hat es denn mit dieser Zahl auf sich? Was steht hier? Vers 18 im 13. Kapitel. Es ist die Zahl eines Menschen, ganz genau. Na, das ist die Zahl seines Namens. Im Lateinischen kennen wir das. Da haben manche der Buchstaben auch einen Zahlenwert. Es ist übrigens ganz interessant, die ursprünglichen Zahlenwerte des lateinischen Alphabetes. Da waren nur 6 Buchstaben, mittlerweile sind es ja 7. Ursprünglich waren 6 Buchstaben mit Zahlenwerten. Da gab es die 1, die 5, die 10, die 50, die 100 und die 500 macht zusammen 666. Na, also, waren die ursprünglichen Zahlenwörter des römischen Alphabetes oder des lateinischen. Na, im Griechischen und im Hebräischen habe ich dasselbe, nur dass ich dort für jeden Buchstaben einen Zahlenwert zugeordnet habe. Das heißt, die Zahl dieses Namens des Antichristen wird, wenn ich die Zahlenwerte zusammenrechne, 666 ergeben. Und das ist nichts anderes als die Zahl eines Menschen. Na? Das heißt, damit wird ausgedrückt, dass er, obwohl er sich ganz zu Gott macht, immer noch Mensch ist. Und die 6 in der Bibel ist auch interessant. Na, wo kommt denn die 6 vor in der Bibel? Wo kommt sie denn das erste Mal vor? Am sechsten Tag. Und was wurde da geschaffen? Der Mensch. Na? Und jetzt erleben wir in der Bibel immer wieder die 6 in Zusammenhang mit dem Menschen, und zwar vor allem mit dem Menschen ohne Gott. Das ist ganz interessant. Na? 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. ist Ruhe. 6 Jahre wurde das Land bebaut, im 7. hatte das Land Ruhe. 6 ist immer wieder eine Zahl, die wir in Verbindung finden mit dem Mensch ohne Gott und mit Mühe und Arbeit. Und das ist ganz interessant. Was ist denn die Zahl Gottes in der Bibel? Das ist die 1. Wenn ich jetzt zu 6 die 1 dazu rechne, dann komme ich zu 7. Und die 7 ist Vollkommenheit. Der Mensch ohne Gott ist mangelhaft. Aber mit Gott wird er vollkommen. Er ist es, der mich zur Vollkommenheit führt. Na, auch hierin abgebildet. Wenn jetzt hier die dreifache 6 steht, dann hat das auch einen ganz einfachen Grund. Das drückt nämlich auch etwas aus. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir die 3 auch in sehr interessanten Zusammenhängen. Na, einmal gibt's die 3 immer wieder im Zusammenhang mit der Offenbarung Gottes. Na, denken wir zum Beispiel an die Plage in Ägypten. Oder? Die erste Plage war, was war die erste Plage? Wasser zu Blut. Sehr gut. Ne? Da kamen die Zauberer des Pharao, was haben die gemacht? Die haben auch Wasser, das haben die auch hingebracht. Ne? Das war eine sehr destruktive Nummer. Ne? Die zweite Plage. Das waren die Frösche. Da haben Mose und Aaron einfach die Frösche hergerufen. Ja, das konnten die Zauberer auch machen. Das war auch eine sehr destruktive Plage. Ne? Auf der anderen Seite, in beiden Fällen konnten die Zauberer die Plagen nicht rückgängig machen. Auch interessant. Ne? Und jetzt kommt die dritte Plage. Was war die dritte Plage? Das waren Insekten. Was für Insekten? Nein, das waren noch nicht die Heuschrecken. Die kamen später. Die kommen auch noch, aber später. Das waren Mücken. Und wo kamen denn diese Mücken her? Aus der Erde. Mose schlägt mit dem Stab auf den Boden und dann wird aus den Sandkörnern des Erdbodens werden plötzlich Mücken. Und jetzt gibt es eine, das ist die dritte Plage, jetzt gibt es eine ganz interessante Aussage der Zauberer. Weiß jemand, wie die Zauberer des Pharao auf diese Sache reagieren? Stehen sie da und sagen zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Warum? Sie können es nicht. Das, verstehen wir, der Teufel kann viele Tricks, aber eins kann er nicht. Er kann nicht aus toter Materie Leben entstehen lassen. Das kann er nicht. Das heißt, bei dieser dritten Plage hat sich Gott geoffenbart. Wirklich als der lebendige Gott. Da ist der Unterschied richtig sichtbar geworden für alle. Die Zauberer gehen zum Pharao und sagen, das ist der Finger Gottes. Das können wir nicht nachmachen. Da steckt ein anderer dahinter. Auf der anderen Seite erleben wir die 3 in der Bibel auch im Zusammenhang mit einem ganz einfachen Gedankenkreis. Na, wenn wir zum Beispiel an Jesaja 6 denken, da stehen die Seraphim vor Gott und die rufen etwas aus. Was rufen denn die Seraphim aus? Dreimal heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und was drücken sie denn durch dieses dreimal heilig aus? Wäre ein interessanter Gedanke. Was drücken sie ganz einfach aus durch dreimal heilig? Dreieinigkeit, jawohl. Und was noch? Dass es ganz bestimmt wahr ist. Er ist wirklich völlig heilig. Ja? Und so haben wir die 3 immer wieder in Zusammenhang mit diesen Dingen. Na? Offenbarung Gottes, am dritten Tag ist er auferstanden und hat sich als Gott geoffenbart, dadurch nochmal für alle sichtbar. Na? Oder 3 Namen, die er sich, 3 Personen, mit denen er sich identifiziert. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. 3 Bereiche in der Stiftshütte, gell? Bei der Offenbarung, ne? Und auch bei der, im Tempel, wo er ja dann gegenwärtig war, mit Vorhof, Heiligtum und Allerheiligsten. Aber auch diese Völligkeit oder Vollständigkeit. Das heißt, wenn hier 3-mal die 6 die Zahl des Antichristen ist, dann drückt das aus, dass er was ist?
ein völliger Mensch ohne Gott. Aber immer noch Mensch. Obwohl er sich selbst zu Gott macht. Und genau das ist das Problem in diesem 13. Kapitel. Wenn wir das einmal durchlesen, dann erleben wir, wie der Antichrist letztlich, ne, wie dieses erste Tier, das dort aus dem Meer heraufsteigt, wie es letztlich zur Fülle seiner Macht kommt. Und wie es gegen die Heiligen Krieg führen wird. Wenn wir einmal hineinschauen, Kapitel 13, Vers 7, dann heißt es dort, und ihm wurde gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden, und ihm wurde Gewalt gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Das heißt, was wird geschehen in dieser Zeit, wenn er zur Fülle der Macht kommt? Was steht hier? Bitte? Krieg mit wem? Jawohl. Und was wird er haben über die Heiligen? Macht, er wird Sieg haben. Gott wird es zulassen, dass er zu triumphieren scheint. Und dann kann man sich vorstellen, was das für eine dunkle Stunde für die Heiligen auf dieser Erde sein wird. Dazu kommt, wenn wir weiterlesen in Offenbarung 13, dieses zweite Tier, das nun aus der Erde steigt, oder? Das ist auch ganz interessant, ne? Dieses zweite Tier hat eine große Aufgabe. Was ist die Aufgabe des zweiten Tieres? Hat es Vollmacht übers Erste? Was tut es? Es hat die Vollmacht, Vers 12, vom ersten Tier, nicht über. Und was wird es bewirken, dieses zweite Tier? Wohin wird es die Menschen bringen? Dass sie das erste Tier anbeten, ganz genau. Das wird am Ende das große Ziel sein. Und dann merke ich, dass es, na, der Luther hat mal sehr schön gesagt, der Satan ist der Affe Gottes, oder? Der äfft Gott immer nach. Ich habe eine göttliche Dreieinheit mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Na, der Vater, der das Gericht und die Macht dem Sohn gegeben hat, und der Sohn und der Heilige Geist, wie stehen die in Beziehung? Was tut der Heilige Geist? Was ist das Ziel des Wirkens des Heiligen Geistes? Ausführen? Was ist? Er verherrlicht den Sohn. Sehr gut. Na, wenn wir mal Johannes 16 lesen, das ist das große Ziel des Heiligen Geistes, dass er Jesus groß macht. Da, wo der Heilige Geist in der Mitte steht, muss ich ein großes Fragezeichen setzen, ob der Heilige Geist am Wirken ist. Weil das Ziel des Heiligen Geistes ist, Jesus verherrlichen und nicht sich selbst. Die Menschen Jesus zuzuführen, kann man sehr schön nachlesen in der Bibel. Und jetzt erlebe ich genau dasselbe Gebilde auf der satanischen Seite. Da habe ich den Teufel, der seine Macht wem gibt? Dem ersten Tier. Und dann habe ich das zweite Tier, das auch der falsche Prophet genannt wird und das wozu dient, dass alle dieses andere Tier anbeten. Und so wie der Heilige Geist die Gläubigen versiegelt im Herzen, wird das zweite Tier die Ungläubigen versiegeln, ne, mit dem Malzeichen des Tieres. Und das ist seine Zahl. Das ist im Übrigen nicht irgendein Chip oder irgendeine Kreditnummer, sondern da steht ganz klar, es ist die Zahl seines Namens. Na, wenn es eine Kreditnummer wäre, dann bräuchte jeder Mensch eine eigene. Das ist für alles und für jeden die gleiche. 666. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet so viel wie ein Zeichen, das eingebrannt oder eingraviert wird. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und es wird für alle sichtbar sein. Damit man sofort erkennt, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Seht ihr? Und da kann man sich jetzt vorstellen, was das für eine dramatische Situation wird. Und jetzt gibt es hier einen interessanten Hinweis in diesem 13. Kapitel. Na, ab Vers 11, da heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen. Während das erste Tier, na, aus dem Meer heraufsteigt, und damit im prophetischen Bild aus dem Völkermeer, steigt das zweite Tier aus der Erde herauf. Was ist denn die Erde im prophetischen Bild? Das ist Israel. Das heißt, das zweite Tier wird... Bitte? Ja, es wird ein Jude sein. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das heißt, was ist das Ziel des Teufels mit diesem zweiten Tier? Nicht nur, dass die Menschen den Antichrist anbeten, sondern wer vor allem? Die Juden. Warum will er die Juden haben? Weil sie Gottes Volk sind. Und jetzt hat er damit Erfolg. Warum hat er damit Erfolg? Jesus warnt ja sogar davor vor den falschen Propheten, die kommen werden. Warum hat er damit Erfolg? Auf was warten denn die Juden noch heute? Ja, und wie bezeichnen sie ihn nach 5. Mose? Auf wen warten sie? Was war die Verheißung, die ihnen gegeben wurde? Ja, einen Erlöser, noch mehr. Jawohl, der Sohn Davids. Jesus sagt, Mose sagt etwas ganz Interessantes. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken. Wer ist denn dieser Prophet, von dem Mose spricht? Wer ist dieser Prophet, von dem Mose spricht? Ja, das ist Jesus. Na, wir singen ja so schön auch in dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, heißt es, dass er König, Priester und Prophet ist. Und das ist er nach der Bibel auch. Ist er das gleichzeitig oder nacheinander? Ach, das ist er nacheinander. Wann ist er Prophet? Wann ist Jesus Prophet? Als er auf der Erde war. Sehr gut. Was sagt denn die Frau am Jakobsbrunnen zu ihm? Ich sehe, du bist ein Prophet. Was war denn die Aufgabe eines Propheten im Alten Testament und auch im Neuen? Die Worte Gottes weitergeben. Ne? Prophetes, das griechische Wort, heißt, dass ich etwas hervorsage, nicht im zeitlichen, sondern vielmehr im räumlichen Kontext. Dass ich also Einblick habe in eine Sache, die jemand anders verborgen ist. Und die offenbare ich jetzt den anderen. Und damit wird auch klar, dass mit Abschluss der Bibel was nicht mehr notwendig ist. Prophetie. Das kann nicht mehr sein. Deswegen schreibt Paulus das auch ganz deutlich in Epheser 2 und Epheser 3. Propheten, wie wir sie aus der Bibel heraus kennen, die diesen Plan, diesen Heilsplan Gottes geoffenbart haben, die gibt es heute nicht mehr. Ist auch gar nicht mehr notwendig. Ein Prophet war dazu da, Gottes, den Menschen verborgenen Willen, den Menschen zu offenbaren. Das haben wir heute in der Schrift. Es ist vollbracht. Und damit war Jesus, als er lebte, Prophet, weil er Gottes Wort und Willen offenbart hat. Wann ist er Priester? Jetzt, sehr gut. Hebräerbrief, oder? Was macht er nämlich jetzt die ganze Zeit? Bitte? Für uns ist das nicht herrlich, dass ich einen Priester habe, der jetzt für mich einsteht vor dem Vater im Himmel. Was ist das gewaltig? Habe ich dafür jemals gedankt, Herr Jesus, dass du mein Priester bist? Dass du die ganze Zeit, so heißt es im Hebräerbrief, dich für mich verwendest. Und wenn wir sündigen, so schreibt Johannes im 1. Johannesbrief Kapitel 2, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Ist das nicht wunderschön? Er ist derjenige, der alles gut gemacht hat. Der für mich vor dem Vater eintritt. Wann ist Jesus König? Wenn er wiederkommt. Sehen wir? Und jetzt merken wir auf einmal, jetzt gibt es ein Problem. Die Juden warten immer noch auf wen? Ja, und zwar als Prophet. Als der, der ihnen Gottes Willen offenbart und der Zeichen und Wunder tut. Und genau so einen werden sie bekommen, aber einen falschen. Und er wird dahin führen, dass die Menschen, auch das Volk Israel, sich dem Antichristen anschließen wird. Das ist eine dramatische Sache. Da merke ich auch, gell, hätte man das wissen können? Natürlich. Denken wir nochmal an die Situation, als Jesus nach Jerusalem Einzug hält. Da stehen die Menschen alle an der Straße und jubeln Jesus zu. 5 Tage später stehen die Menschen wieder draußen. Und was rufen sie? Kreuzige ihn. Warum? Warum ist die Menge innerhalb von wenigen Tagen so umgekippt? Warum? Jawohl, er hat ihrem Wunschdenken nicht entsprochen. Und das ist das Problem. Verstehen wir? Baue ich mir meinen Jesus nach meinem Wunschdenken zusammen? Dann werde ich was erleben? Dann werde ich Enttäuschungen erleben. Ja, da heißt er doch so schön in dem alten Lied, Jesus enttäuscht uns nie. Naja, kommt drauf an, wie man sieht. Manchmal muss er uns sogar enttäuschen. Er muss die Täuschung, die wir haben, aufheben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, unseren Glauben auf das zu bauen und zu gründen, was die Bibel uns sagt. Nicht auf Gefühle, nicht auf das, was uns irgendjemand erzählt, sondern auf das, was die Bibel sagt. So wie die Bibel Jesus beschreibt, so ist er und nicht anders. Sonst werden wir Schiffbruch erleiden. So wie es damals dem Volk Israel gegangen ist und wie es dann auch am Ende wieder sein wird. und wie es auch mit vielen anderen Menschen sein wird. Da heißt es im 2. Thessalonicher Brief über diese letzte Zeit, wenn der Antichrist zu seiner Machtfülle kommen wird, dass Gott ihnen kräftige Irrtümer der Lüge sendet. Warum? Das heißt, Gott selber lässt das geschehen. Warum?
Jawohl, da steht gar nicht mehr damit, sondern weil, genau, sehr gut, ne? Das ist genau richtig, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben, und da steht mehr, durch die sie hätten gerettet werden können. Das ist dramatisch. Wie ist es mit mir? Habe ich meinen Glauben gegründet auf die Wahrheit, auf die Schrift? Forsche ich in der Schrift und lasse mich auch korrigieren und zurechtbringen in meinen Überzeugungen durch das, was die Bibel mir sagt und zeigt? Nun kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Wir sehen also diese Dunkelheit, die sich ausbreitet, wenn man dieses Kapitel 13 liest. Und da kann man sich vorstellen, wie es einem Johannes gegangen ist. Er war ja zu diesem Zeitpunkt der letzte der lebenden Apostel, oder? Was wird wohl den Johannes bewegt haben in so einem Moment? Was würde vielleicht auch uns bewegen, wenn wir das sehen würden? Wenn wir sehen würden, wie das erste Tier zur Fülle der Macht kommt, wenn wir sehen, wie das zweite Tier die Menschen dahin bringt, dieses erste Tier anzubeten, wie dann dieses Mahlzeichen auch noch aufgemacht wird, dass keiner mehr kaufen und verkaufen kann, der sich nicht diesem ersten Tier verschrieben hat mit Leib und Leben. Was mag da aufsteigen in einem? Angst. Was sind Gedanken, die Angst machen können, wenn wir das sehen? Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Wie beginnt denn dieser erste Vers des 14. Kapitels? Ich sah und siehe, na, das ist zweimal das Gleiche. Das heißt, was tut Johannes jetzt hier? Was erlebt er? Und was erleben wir? Super gut, einen Blickwechsel. Weg von all dem, was hier hereinbrechen wird über die Welt, von all dem, was einem Angst und Not macht. Es geht um einen Blickwechsel und es geht auch um diesen Blickwechsel in unserem Leben. Und ich sah und siehe. Ja, diese Dinge werden kommen, aber da bleibt Johannes' Blick nicht hängen. Und wie oft geht's uns so, dass unser Blick an all diesem Dunklen, was vor uns liegt, an all diesem, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, was auf uns zukommt, dass unser Blick genau hier hängen bleibt. Und jetzt ist es herrlich. Und ich sah und siehe, das geht um einen Blickwechsel. Und wohin geht denn sein Blick? Zum Lamm. Sehr gut. Und ich sah und siehe das Lamm. Seht ihr? Und darum geht's in unserem Leben auch, um diesen Blickwechsel. Weg von all dem, was uns Not bereitet. Weg von dem, was uns Angst macht. Weg von dem, was uns gefangen nimmt. Einen Blickwechsel hin zum Lamm. Dass wir Jesus wieder vor Augen haben. Und da passiert etwas Herrliches, wenn wir Jesus wieder sehen. Was sagt denn der Psalmist im Psalm 34, Vers 6? Die auf ihn sehen, was passiert mit denen? Ja, so ähnlich, das ist Jesaja, genau. Die auf ihn sehen, die werden strahlen und ihr Gesicht wird nicht zu Schanden werden. Das ist herrlich. Oder denken wir an die Jünger, wie sie verängstigt, ne, am ersten Wochentag, an diesem Tag der Auferstehung, in ihrem Raum eingesperrt waren und plötzlich sahen sie Jesus, der mitten unter sie getreten war. Da heißt, und sie sahen ihn und sie blickten auf ihn und freuten sich. Verstehen wir, da kommt die Freude in ihr Herz zurück. Und genau das darf ich erleben, wenn der Blickwechsel stattfindet, weg von dem, was mich ängstigt, hin auf den einen, der größer ist als all das, was mir Not bereitet. Hin auf das Lamm, auf Jesus Christus. Da darf wieder Freude zurückkommen in mein Herz. Die auf ihn sehen, werden strahlen. Und jetzt ist es ganz interessant, was Johannes hier denn sieht. Wo sieht er denn das Lamm? Jawohl. Es stand auf dem Berg Zion. Was müssen wir uns jetzt für eine Frage stellen? Ah, was ist der Berg Zion? Ganz genau. Na, so, jetzt hat die Standardantwort, was brauchen wir dafür? Eine Konkordanz. Und ich kann euch wirklich nur wieder ermutigen, macht das zu Hause.
Lest nicht über solche Stellen einfach nur drüber und lasst sie liegen, sondern dann nehmt mal eine Konkordanz in die Hand und dann beginnt mal herauszusuchen, was ihr dort findet über den Berg Zion, über Zion. Da ist es ganz interessant. Was ist denn Zion? Das lassen wir, wollen wir das erstmal finden. Was ist Zion? Das ist der heilige Berg, jawohl. Ne? Das war am Anfang ein Teil der Stadt Jerusalem. Wenn wir dann weiterlesen und all die Stellen beobachten, ne, wo kommt denn Zion das erste Mal vor überhaupt? Es ist da, wo David Jerusalem erobert. Da wird das erste Mal Zion erwähnt. Ne? Die Burg Zion, die Stadt Davids. Ne? Wenn wir dann weitergehen, stellen wir fest, dass dieser Begriff Zion später ausgebreitet wird. Nicht nur auf einen bestimmten Punkt in Jerusalem, sondern auf ganz Jerusalem. Und da gibt es noch einen ganz interessanten Begriff, der dann uns begegnen würde, nämlich dann finden wir den Ausdruck Tochter Zion. Das ist auch ein Ausdruck für Jerusalem und für die Bewohner Jerusalems. Und dann gibt es noch den Ausdruck die Töchter Zions, den finden wir auch. Damit sind dann im Kontext an den Stellen, wo das erwähnt wird, die weiblichen Bewohner Jerusalems gemeint. Also, das heißt, wenn hier von Zion die Rede ist, vom Berg Zion, dann ist hiermit letztlich was gemeint? Bitte? Jerusalem und speziell der Berg, der Tempelberg. Gell? Ganz genau, auch das können wir im Alten Testament nachvollziehen. Und jetzt erleben wir hier etwas Interessantes. Jetzt hätte ja der Johannes hier auch schreiben können und ich sah und siehe, das Lamm stand in Jerusalem. Nein, da steht, es stand auf dem Berg Zion. Das muss ich mich nochmal fragen, warum? Wenn wir nun im Alten Testament einmal forschen, dann stellen wir fest, ist übrigens auch interessant, ne? Zion wird im Alten Testament 152 Mal erwähnt, im Neuen Testament nur 7 Mal, damit merke ich auch noch etwas ganz Interessantes, nämlich mit wem hängt Zion untrennbar zusammen? Ja, mit Jesus, mit wem noch? Mit wem? Bitte? Mit dem Gesetz und mit? Dem Volk Israel. Gell? Von den 7 Stellen im Neuen Testament sind dann 5 Zitate aus dem Alten Testament. Eine, das ist die hier, bezieht sich auf das Alte Testament. Und da gibt's nur eine einzige, die in einen direkten Zusammenhang mit der Gemeinde gestellt ist, nämlich im Hebräerbrief. Ja? Also, wenn wir zurückgehen, dürfen wir einmal aufschlagen. Warum steht hier der Berg Zion? Psalm 2, Vers 6, darf gerne mal jemand vorlesen. Auch diese Stelle würden wir dann finden. Psalm 2, Vers 6, darf gerne jemand vorlesen, der es hat.
Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg.
Super. Von was ist hier die Rede im Zusammenhang mit dem Berg Zion? Die Einsetzung des Königs auf dem heiligen Berg Zion. Und wenn wir jetzt noch die Verse vorher lesen würden, im zweiten Psalm, na, dann heißt es, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Dann erlebe ich etwas, nämlich was? Von was berichtet der Psalm? Bitte? Rebellion gegen Gott. Und wenn wir an das 13. Kapitel der Offenbarung denken, das ist genau das, was auch diesem 14. Kapitel ja vorausgeht, wie die Völker sich zusammenscharen unter dem Antichristen. Na, wie der Antichrist als Gottheit verehrt werden will, er wird sich sogar in den Tempel setzen und als Gott verehren lassen. Sie wollen abwerfen all diese Seile. Okay? Lasst uns zerreißen ihre Fesseln. Sie beraten miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten, seinen Messias, gegen Christus. Und was ist Gottes Reaktion? Jawohl, gell? Da heißt es, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Und dann setzt er seinen König ein auf dem Berg Zion. Ist das nicht gewaltig? Gerade Jerusalem, na, das ja auch die Heiden haben wollten, oder? Wenn wir Kapitel 11 der Offenbarung lesen, heißt es, dass Jerusalem zertrampelt werden wird von den Heiden. Und jetzt sieht Johannes inmitten all dieses Chaos das Lamm und er sieht es nicht irgendwo, sondern er sieht es auf dem Berg Zion. Was drückt das aus? Was drückt das aus?
Jawohl. Dass Jesus die Macht übernommen hat. Jetzt ist es noch nicht realisiert, oder? Das ist ja noch mittendrin. Aber Johannes kriegt einen Blick hinein in die Zukunft, so als wäre es schon jetzt Realität. Jesus wird König sein. Ist das nicht gewaltig? Was bedeutet das für den Johannes und für uns? Mitten in all diesem Toben der Finsternismächte, die die Macht an sich reißen wollen, mitten in all diesem Niedergang der Heiligen, wenn wir hier nochmal zurückdenken, wie das Tier Krieg führt gegen die Heiligen und sie überwinden kann, mitten hinein in all diese Not, in all diese Katastrophe, sieht Johannes das Lamm auf dem Berg Zion. Und was dürfen wir begreifen anhand dieses Bildes? Er ist größer, er ist König. Ist das nicht ein gewaltiger Trost? Mitten hinein, in all dieses Toben um uns herum. Jesus wird König sein. Wenn wir in die Offenbarung schauen, dann heißt es später, er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und dann darf das unser Trost werden, schon jetzt, dass wir wissen dürfen, auch wenn es jetzt noch ganz anders ausschauen mag, Jesus ist der Sieger. Und dann mag ich mich jetzt an seine Seite stellen und dann werde ich dafür was erleben? Was werden wir erleben? Was erleben die, die sich zu Jesus halten in dieser letzten Zeit? Die erleben am Ende Freude und Errettung auf ewig, aber davor? Trübsal. Ja. Gell? Davor haben sie furchtbare Trübsal. Aber das darf unser Blick sein in all den Nöten. Dass wir Jesus als König sehen und wissen, er ist der Sieger. Geht es hier auch durch manche Dunkelheit und Not, oder? Denkt man nur mal, wie war denn das beim König David? Als der David auf der Flucht war vor dem Saul, da hat er sich versteckt in der Höhle Adulam. Und dann passierte etwas, als er dort in der Höhle Adulam war. Was geschah? Was geschah, als David in der Höhle Adulam war? Da war David ein Verfolgter, oder? Saul war hinter ihm her. Er war der Gesalbte, aber er war noch nicht König. Er war noch nicht zu seiner Macht gekommen. Vor Gott war er schon. Er war der König, den Gott ausgesucht hat. Und gerade deswegen wurde er verfolgt vom Saul und seinen Leuten. Und er musste fliehen, er musste alles zurücklassen, was er hatte. Na, dann kam er zu den Philistern, hat sich dort wahnsinnig stellen müssen, damit sie ihn nicht gefangen nehmen und wieder freilassen. Und dann ist er in die Höhle Adulam geflohen. Und jetzt war er dort in der Höhle Adulam. Und was geschah? Der kam später auch, ja. Was kam zuerst? Da kam jemand. Bitte? Da kamen viele andere. Was waren denn das für Leute? Ja, das waren auch so Ausgestoßene, Erbitterte, ne? Leute, die keine Hoffnung mehr hatten, die kamen zum David. Warum kamen die zum David in die Höhle Adulam? Macht das ihre Situation besser? Ja, okay, aber der war ja auch verfolgt. Ob ich jetzt mit ihm verfolgt werde oder ohne ihn, ist ja egal. Das war der Punkt. Die wussten, David ist, das ist die einzigste logische Erklärung, David muss der Messias sein. Der Gesalbte, er wird König werden. Verstehen wir? Das heißt, die setzen ihr Vertrauen auf diesen Mann und sind bereit, damit mit ihm, was haben sie erlebt in den nächsten Jahren? Was haben sie erlebt? Kampf, Leid, Not, Verfolgung, Flucht. Aber was hatten sie vor Augen? Das Ziel. Wenn er König wird, dann dürfen wir mit ihm regieren. Seht ihr, und das ist ein wunderbares Bild auch für uns. Dass wir genau dieses Ziel vor Augen haben, diesen Blickwechsel. Dass wir Jesus als König sehen, so wie hier der Johannes ihn sehen darf, stehend auf dem Berg Zion. Und dann bedeutet ein Leben der Nachfolge hier Verzicht. Es bedeutet Druck. In vielen Ländern dieser Erde bedeutet es Leid und Verfolgung und vielleicht sogar den Tod. Aber das darf genau unsere Ermutigung sein, dass wir wissen, wenn wir hier mitleiden, wir werden mit ihm herrschen. Ist das nicht herrlich? Am Ende ist diese Zeit hier begrenzt und danach kommt die Ewigkeit. Johannes sieht das Lamm auf dem Berg Zion.
Und es ist übrigens noch etwas sehr Schönes jetzt verborgen hinter diesem Berg Zion. Wenn also Jesus König sein wird auf dem Berg Zion, und auch das würden wir herausfinden, wenn wir jetzt Zion einmal ein wenig mit der Konkordanz bearbeiten, was wird das für Israel bedeuten? Schlag mal auf, Psalm 20, Vers 2 und 3, darf gerne mal jemand vorlesen. Was für Gedanken noch für Israel mit Zion und der Gegenwart Gottes dort verbunden sind. Darf gerne jemand vorlesen, Psalm 20, Verse 2 und 3. Von wo kommt also die Hilfe? Aus Zion. Weil wer dort gegenwärtig ist? Er selbst, der lebendige Gott. Ist das nicht gewaltig? Wenn also das Lamm nun auf dem Berg Zion steht, dann bedeutet das für Israel was? Nach all dem Druck, nach all der Not, die Rettung ist da. Sehr gut. Na, die Rettung ist nahe, die Rettung ist da, dann bedeutet, sie werden Hilfe erfahren aus dem Heiligtum. Gell? Denn das ist am Ende der Kerngedanke Zions. Ne? Dort war dann auch der Tempel, ne? Wenn wir das in der Bibel einmal die Stellen bearbeiten. Sie werden Hilfe erfahren aus Zion. Gott wird ihre Not sehen und ihre Gebete hören. Sind wir wieder beim Gebet. Und dann darf ich genau dasselbe erleben. Wenn Jesus Einzug gehalten hat in mein Leben, was darf ich tun mit den Drangsalen, wie es hier heißt, mit den Nöten meines Lebens? Ich darf Zuflucht nehmen zu ihm. Was heißt es denn im Hebräerbrief, Kapitel 4? Dass wir kommen dürfen mit Zuversicht zum Thron der Gnade und was finden werden? Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Ist mir das bewusst? Zur rechtzeitigen Hilfe heißt es dort. Das heißt, dann, wenn die Not da ist, dann, wenn Gott den Zeitpunkt setzt, er wird helfen. Ich darf Zuflucht suchen zu ihm mit den ganzen Nöten meines Lebens und ich werde sicher sein können. Er wird helfen. Vielleicht nicht so, wie ich es mir erwarte, aber so, wie es gut ist. Zur rechtzeitigen Hilfe heißt es dort. Er kommt nicht zu spät. Im Psalm 46 heißt es so schön, Gott ist bei ihr drinnen über Jerusalem, ne? Darum wird sie festbleiben. Das darf ich wissen. Dort, wo Jesus Einzug gehalten hat, da darf ich mich bewahrt wissen. Das heißt nicht, dass es keine Stürme geben wird. Denkt man nur an die Jünger im Boot, oder? Wie sie auf dem See Genezareth in Todesangst geraten. Aber warum kann das Boot nicht untergehen? Warum? Weil Jesus drin ist. Und so ist es auch mit unserem Lebensboot. Oder wenn wir in den Psalm 46 noch einmal blicken würden, dann heißt es, ja, Gott hilft ihr früh am Morgen. Das heißt, es geht durch die Nacht. Und es geht auch in unserem Leben durch manche Nacht. Aber wir dürfen eines wissen, auch in den Nächten unseres Lebens. Er hat uns nicht vergessen. Wir dürfen zu ihm rufen und wir dürfen erleben, dass er hilft. Vielleicht anders, wie wir es uns vorstellen, aber er hilft. Und wir dürfen noch etwas erleben. Wenn wir den Berg Zion weiter studieren, dann bleiben wir beispielsweise am Psalm 134 hängen, Vers 3. Darf auch gerne mal jemand vorlesen. Wenn Gott gegenwärtig ist auf Zion und er seine Hilfe seinem Volk zuteil werden lässt, wenn er dort als König regiert, dann bedeutet das für das Volk Israel noch etwas anderes. Nämlich das, was im Psalm 134, Vers 3 steht. Das heißt, was werden sie jetzt erleben? Bitte? Gottes Segen. Wie sind das mit unserem Leben und dem Segen? Seht ihr, wenn wir die Bibel studieren, dann gibt es da einen ganz interessanten Unterschied zwischen dem Volk Israel und der Gemeinde. Wenn Jesus auf Zion regiert, dann wird das auch der Quell des Segens sein. Und wenn Jesus Einzug gehalten hat in mein Leben, ja, wie ist denn dann meine Stellung zum Segen?
dann habe ich alle geistlichen Segnungen empfangen in den himmlischen Regionen in Christus. Kann mich dann noch jemand segnen? Nein. Das heißt, ich kann jede Sekunde meines Lebens danken für was? Für den Segen. Ich bin jeden Moment meines Lebens hineingestellt in die Fülle der geistlichen Segnungen in Christus Jesus. Es ist ganz bemerkenswert, wenn wir jemanden verabschieden, dann sagen wir meistens, wünscht dir Gottes Segen. Spannend, habt ihr mal bemerkt, wie der Paulus die Leute verabschiedet in seinen Briefen. Ja, genau, da wünscht ihnen Gnade, ne, oder am Anfang meistens Friede und Gnade, ne, das gehört ja untrennbar zusammen, aber der spricht nie davon, der Herr segne euch. Warum nicht? Weil ich den schon habe. Wenn ich Jesus habe, dann habe ich die Fülle des Segens. Der Zion wird zum Quell des Segens werden für Israel. So wie Jesus mein Quell des Segens geworden ist. Wenn das Lamm auf dem Berg Zion steht, wenn es die Macht hat, wenn es wieder regiert, dann wird Israel Hilfe erleben von dort und es wird die Quelle des Segens erleben. Und damit merke ich, wie dieser Berg Zion von Christus spricht. Das alles habe ich in ihm. Er ist der Fels, auf dem ich stehen darf. Er ist der, bei dem ich Hilfe finde, na, in den Zeiten meiner Not. Und er ist derjenige, der mein Leben segnet. Was ist jetzt mit dem Schweren in meinem Leben? Ist das dann kein Segen? Oder doch? Du nickst. Na, dann musst du es auch begründen. Ist gemein. Nein, keine Angst. Bitte? Das Schwere bringt Demut in mein Leben. Ne? Das Problem ist, wir haben immer eine Vorstellung davon, wie Segen auszuschauen hat, oder? Und es ist ganz interessant, wenn wir einmal schauen, als der Jakob seinen Sohn, den Josef, segnet, da sagt ihm, der Herr segne dich, gell, mit Segnungen des Himmels, die droben sind. Das ist das, was wir immer mit Segen verbinden, so diese schönen, netten Dinge in unserem Leben. Und dann sagt er, und mit Segnungen der Tiefe, die drunten sind. Und wie hat gerade der Josef diese Segnungen der Tiefe erlebt? Aber das darf ich wissen, wenn mein Leben Jesus gehört, dann ist alles Segen. Das Schwere wie das Leichte. Das ist ganz einfach. Wir tun uns vielleicht manchmal schwer. Weiß jemand, was Segen bedeutet, das Wort, das da steht? Das griechische Wort. Hebräischen übrigens das gleiche, wenn ich richtig alles im Kopf habe. Ja, das bedeutet ganz einfach Gutes reden. Und das Wort wird in zwei Varianten im Neuen Testament gebraucht. Wenn nämlich der Mensch von Gott Gutes redet, dann steht da natürlich nicht segnen, sondern preisen. Da steht genau das gleiche Wort. Und wenn Gott vom Menschen Gutes redet, dann steht dort segnen. Wann rede ich denn über jemand Gutes? Wann rede ich denn über, ach, ich habe meine große Tochter dabei, wunderbares Beispiel. Na, wann rede ich denn über mein Kind Gutes? Wann reden Eltern über ihr Kind Gutes? Wenn sie was haben an ihrem Kind? Freude, Gefallen. Na? So, jetzt haben wir ein Problem. Hat Gott an uns Freude und Gefallen? Nicht immer. Na? Aber jetzt denkt man an die Taufe des Herrn Jesus. Da geht der Himmel auf und dann spricht Gott, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in dem Moment, wo ich Jesus Christus angenommen habe, wo er in mein Leben gekommen ist, da sieht Gott mich ja nicht mehr als Friedemann oder als Robert oder als Ingrid, sondern wen sieht er? Seinen Sohn. Und was hat er jetzt? Wohlgefallen. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil ich Jesus habe. Und deshalb schreibt Paulus ja auch in Epheser 1, gesegnet mit allen geistlichen Segnungen, in Christus, wenn ich in ihm bin, in ihm habe ich das. Ist das nicht gewaltig? Dafür darf ich danken. Was macht das ein Leben frei, wenn ich weiß, auch in den schweren Stunden meines Lebens, er hat mich nicht vergessen. Wenn ich selbst in den schweren Stunden meines Lebens lernen darf zu danken, Herr Jesus, brauche ich gar nicht mehr bitten, mach einen Segen draus, sondern ich darf sogar schon danken, dass es Segen ist, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ist doch herrlich. Es kann mich nicht vernichten. Der Berg Zion als Quelle des Segens, wenn Jesus dort ist. Und so ist es auch in unserem Leben, wenn ich Jesus habe. Dann darf ich mich gesegnet wissen. Jesus regiert. Er ist der König. Jesus rettet sein Volk. Die Hilfe wird ihnen zuteil aus Zion. Und er segnet sein Volk aus Zion. Ist das nicht gewaltig?
Das darf Johannes sehen. Inmitten all dieser Kämpfe und dieser furchtbaren Nöte, die in Offenbarung 13 uns vor Augen gestellt werden. Und jetzt sieht er noch etwas. Nachdem er das Lamm dort auf dem Berg Zion gesehen hat, was sieht er jetzt? Da sieht er die 144.000. Wer sind denn das? Die Zeugen Jehovas. Sind auch da? Nein. Woher sind die 144? Aus den Stämmen Israels. Na, das, wenn wir Offenbarung Kapitel 7 einmal lesen, dann wird dort deutlich, na, da geht es darum, dass aus 12 Stämmen jeweils 12.000 erwählt werden, na, und die werden versiegelt. Die werden dann hier in diesem Abschnitt, haben wir vorhin ja gelesen, bezeichnet als Erstlinge. Okay? Und das erleben wir auch in Offenbarung Kapitel 7. Das sind die Erstlinge, denen folgen noch andere nach. Aber jetzt ist es ganz interessant. Diese 144.000 sind Erwählte aus dem Volk Israel. Da gibt es also einen Unterschied. Nicht alle aus dem Volk Israel erreichen am Ende das Ziel. Und nicht alle erreichen das Ziel, nur weil sie in die Gemeinde gehen. Nur weil ich äußerlich zu Gottes Volk gehöre, gehöre ich noch lang nicht innerlich dazu. Ist mir das bewusst? Diese 144.000 sind auch wie ein Weckruf hinein, auch in unser Leben. Bin ich wirklich echt? Habe ich dieses Leben in Christus wirklich? Oder renne ich nur mit, weil es alle anderen auch tun? Denke mir beispielsweise an das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Da gab's 5 Kluge und 5 Törichte. Warum waren die Törichten töricht? Warum waren sie nicht vorbereitet? Die haben kein Öl, das ist ganz wichtig, die haben nicht zu wenig Öl dabei, die haben gar kein Öl dabei. Deswegen steht da im Griechischen auch, das Wort heißt wirklich dumm. Na, hätten sie zu wenig Öl dabei gehabt, könnte man sagen, okay, da ist vielleicht der Bräutigam schuld, der kam zu spät. Aber da heißt es, die waren dumm, Jesus sagt, die waren wirklich dumm. Denn die hatten kein Öl dabei. Es ist natürlich dumm, wenn ich eine Öllampe habe und kein Öl mitnehme. Weil am Ende wird sie nicht funktionieren. Solange es Tag ist, sieht es keiner. Warum? Weil die Lampen aus sind. Na, aber wenn es Nacht wird, dann wird sichtbar. Und so kann ich äußerlich die Menschen um mich herum täuschen, aber wenn es darauf ankommt, wird sichtbar, wessen Geisteskind ich wirklich bin. Gehöre ich dazu oder nicht? Was war der Unterschied? Die einen hatten Öl und die anderen nicht. Was ist denn das Öl? Wo kam denn Öl her? Wie hat man Öl im Alten Testament gewonnen? Wird beschrieben. Was hat man gemacht? JR gab es ja noch nicht und Ölbohrtürme. Ne? Kennt keiner Dallas. Na? Wo kam das Öl her? Jawohl, und dann steht im Alten Testament, was man gemacht hat mit der Olive. Man hat sie zerpresst, man hat sie zerquetscht, man hat sie zerdrückt, damit das Öl herauskommt. Und damit merke ich, von wem in letzter Konsequenz dieses Öl spricht. Wer musste denn zerpresst werden, damit ich das Öl habe, um ewig zu leben? Das ist Jesus am Kreuz auf Golgatha. Das ist der Mann, der für mich zerstoßen worden ist, damit ich leben darf. Und jetzt muss ich mich fragen, habe ich diesen Mann vom Kreuz auf Golgatha? Habe ich ihn? Versteht ihr, mein Onkel, der ist Pfarrer gewesen in der größten evangelischen Einzelpfarrei in Bremen. Das ist ein moderner Theologe. Die sind so modern, dass sie gar nicht merken, dass sie Jesus doch brauchen. Na, verstehen wir, da ist dann ganz klar, wenn man mit ihm diskutiert, ist die Aussage völlig klar. Den Mann vom Kreuz, blutiges Opfer, das hat Gott gar nicht nötig. Doch, hat er schon. Verstehen wir? Natürlich hat Gott das nötig. Natürlich brauche ich diesen Mann vom Kreuz. Der Helmut Spörl war es, glaube ich, der erzählt hat, wie er im Krieg in Russland war als Sanitäter. Und als Sanitäter hat man immer noch das Loch etwas größer gegraben, damit man eben im Fall des Falles einen verwundeten Soldaten zu sich hereinziehen konnte und ihn behandeln konnte. Und er hatte immer sein Neues Testament vor sich liegen. Und dann war er wieder in seinem Loch gelegen mit seinem Neuen Testament und plötzlich sprang neben ihm einer, so ein Artilleriebeobachter, ins Loch hinein. Und das war ein gestandener Nazi. Und als er das Neue Testament sieht, schaut er den Helmut Spörl an und lacht ihn aus und sagt, ich werde meine Knie nie vor diesem gekreuzigten Juden beugen. In diesem Moment knallt ein Schuss, hat der Helmut Spörl berichtet, und trifft ihn genau in den Kopf. Jetzt musste er seine Knie beugen vor diesem gekreuzigten Juden. Aber in einer anderen Art. Habe ich ihn, den Mann vom Kreuz, der sein Leben gelassen hat, damit ich leben kann. Das macht den Unterschied aus.
Seht ihr, das ist nämlich auch hier der Fall, wenn wir hineinschauen bei den 144.000, wie werden sie denn beschrieben an dieser Stelle? Wie werden sie beschrieben? Da gibt es einen Zusatz in diesem ersten Vers. Was haben sie? Aha, den Namen des Vaters und den Namen des Sohnes. Was steht zuerst? Was steht zuerst? Jawohl, das heißt, auf wen bezieht sich das? Auf den Sohn, auf das Lamm. Und das ist ganz einfach, denn wenn ich das Lamm habe, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 23, wenn ich den Sohn habe, wenn ich Jesus habe, dann habe ich auch den Vater. Aber wenn ich Jesus nicht habe, dann habe ich auch den Vater nicht. Das muss mir klar sein. Na, und das ist ja hier gerade mit Blick auf die Juden eine große Dramatik. Die Jesus ablehnen. Dann kann ich den Vater nicht haben. Und wie ist es in meinem Leben? Habe ich den Sohn? Oder habe ich ihn nicht? Die Frage muss sich jeder von uns selbst beantworten. Jetzt ist dieser Name hier, da heißt es, na, der ist wo geschrieben? Auf ihren Stirnen. Und wenn wir zurückgehen ins Kapitel vorher, da war auch etwas auf den Stirnen, nämlich das Mahlzeichen des Tieres. Na, auf der Stirn oder auf der rechten Hand. Das heißt, was drückt das aus, wenn es auf der Stirn steht? Das ist sichtbar, jawohl, was noch? Zu wem ich gehöre. Und wem gehöre ich? Seht ihr, diese 144.000, die gehören Jesus und seinem Vater. Er hat sie erkauft, heißt es später in diesem Text. Wem gehöre ich? Jesus hat den Preis bezahlt auf Golgatha, um auch mich zu erkaufen, jeden Einzelnen. Wem gehöre ich? Und jetzt ist dieser Name geschrieben an den Stirnen. Na, bei dem Mahlzeichen des Tieres war es das Stirn und die rechte Hand. Was drückt das aus noch zusätzlich? Na, das heißt, der Antichrist will was haben? Jawohl, das Denken und das Handeln des Einzelnen. Das macht nämlich auch Anbetung aus. Der freut sich nicht dran, wenn die ihm ein paar fröhliche Lieder trällern am Sonntagmorgen. Verstehen wir? Sondern Anbetung in der Bibel bedeutet, dass ich mich Jesus völlig hingebe. Das ist Anbetung. Dass ich mein Leben in den Tod gebe. Ne? Proskyneo steht da im Griechischen. Das heißt, dass ich den Hund zu jemandem mache. Wer einen Hund hat, der weiß, was das bedeutet, oder? Was macht ein Hund? Was macht ein Hund bei seinem Herrchen? Der unterwirft sich. Ne? Mein Hund, der hört auf Handzeichen. Ne? Wenn ich so mache, dann legt er sich hin. Und wenn ich so mache, dann setzt er sich vor mich hin. Und wenn ich so mache, dann steht er neben mir. Das heißt, wo schaut er hin? Wo ist er? Bei seinem Herrchen. Und er ist seinem Herrchen ergeben. Das bedeutet Anbetung, den Hund zu jemandem machen, wenn ich es ganz wörtlich nehmen würde. Das heißt, dass ich mich vor jemandem in den Dreck werfe. Dass ich Jesus Herr und König sein lasse über mein Leben. Anbetung ist nicht damit getan, dass ich ein paar fröhliche Lieder singe. Und der Antichrist wird sich nicht damit begnügen, dass die Leute ihm ein paar fröhliche Lieder singen und dann ihr eigenes Ding drehen. Anbetung bedeutet, dass er Herz, na, dass er Handeln und Denken der Menschen beherrschen will. Und jetzt habe ich hier genau das Gegenteil, die 144.000, bei denen ist an die Stirn der Name des Sohnes und des Vaters geschrieben. Das heißt, er beherrscht ihr Denken und damit auch ihr Handeln. Jesus. Und damit wird auf einmal etwas deutlich, ne? Wenn das an die Stirn geschrieben ist, vielleicht ist das auch nur symbolisch gemeint an dieser Stelle. Ganz egal, wenn Jesus an meine Stirn geschrieben ist, wenn ich sein Eigentum bin, dann werden die Menschen um mich herum was erleben? Das werden die sehen. Das werden die sehen können. Wenn Jesus mein Denken beherrscht, dann werden die Menschen das sehen können. Wenn Jesus an meine Stirn geschrieben ist, so wie Ter Stegen sehr schön in seinem Lied über die anzubetende Liebe in der letzten Strophe sagt, an mir und meinem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Die 144.000 haben den Namen des Vaters und des Sohnes an ihre Stirnen geschrieben. Man kann sehen, dass sie zu Jesus gehören. Das wird für sie bedeuten, dass sie furchtbare Not erleiden müssen. Wenn wir einmal in das vorhergehende Kapitel nochmal schauen würden, dann sehen wir, da kann man nicht mehr kaufen und verkaufen. Da kann man sich vorstellen, was für eine Not, was für eine Drangsal über diese Leute hereinbrechen wird. Aber sie gehören ihm.
Und jetzt passiert etwas. Wenn wir diese Not und diese Drangsal sehen, da könnte in einem die Angst hochkommen. Schaffe ich das bis zum Ende? Und jetzt sieht Johannes diese 144.000 vor dem Lamm auf dem Berg Zion. Und was dürfen wir begreifen? Jesus kommt mit den Seinen ans Ziel. Auch durch all diese dunklen Stunden, durch die Bedrängnis, durch die Nöte unseres Lebens, er bringt die Seinen ans Ziel. Paulus schreibt, ich bin überzeugt, so hat es die Schlachter übersetzt in Philipper 1, Vers 6, ich bin überzeugt, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird auf den Tag Christi. Das darf ich tun. Seht ihr, vor vielen Jahren ist mir ein Buch in die Hand gefallen über eine Familie in der Verfolgung. Na, das ist geschrieben worden anhand der Mitschriften aus den Gerichtsprotokollen und den Briefen, die es dort gegeben hat. Und es war eine sehr bewegende Geschichte, die in Flandern stattgefunden hat. Ich meine, es war im 17. Jahrhundert, als dort die Wiedergetauften sozusagen, na, die verfolgt wurden von der katholischen Kirche. Und da war ein junger Mann mit seiner Familie, der war Ältester in einer Gemeinde. Und als die Soldaten kamen, um ihn festzunehmen, konnte er fliehen. Aber seine Frau und die Kinder nicht mehr. Seine Frau hat ihm noch die Flucht ermöglicht. Und dann kam seine Frau in das Gefängnis mit dem Neugeborenen. Die Kinder, die anderen, wurden ihnen weggenommen und wurden in entsprechende Pflege gegeben, damit sie dann auch katholisch aufwachsen können. Und jetzt gab es den Versuch von ein paar Gläubigen, diese Gefangenen im Gefängnis zu befreien. Und der Versuch hat tatsächlich erfolgreich funktioniert. Sie konnten diese Gefangenen aus ihrer Zelle holen, bis auf eine Person. Das war diese Frau mit ihrem Kind, die bewusst darauf verzichtet hat, weil sie gesagt hat, wenn ich mit euch fliehe und das Kind aufwacht und schreit, seid ihr alle verloren. Und so blieb diese Frau mit ihrem Kind allein in der Zelle zurück. Und dann kam sie vor Gericht. Und das hat mich unheimlich bewegt, das zu lesen, wie das abgelaufen ist und wie man dann vor Gericht sie vor die Wahl gestellt hat, Jesus oder dein Kind. Entweder du schwörst diesem Glauben ab oder wir nehmen dir dein Kind weg. Und dann haben sie ihr das Kind genommen und die Frau wurde auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Und als ich dieses Buch gelesen hatte, bin ich auf die Knie gefallen und habe gesagt, Herr Jesus, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Dann musst du mir solche Wurzeln geben, sowas zu tragen. Da war gerade eins unserer Kinder frisch geboren, ne? Dann weiß man, was das bedeutet. Und dann fiel mir die Stelle ein aus Offenbarung 1, Vers 8, wie eine Antwort in diesem Gebet. Ich bin's, der euch befestigen wird bis zum Ende. Ist das nicht der große Trost, den wir haben dürfen? Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was vor uns liegt, aber wir wissen eines, wir sind in Jesus gesegnet, jede Sekunde unseres Lebens, ganz gleich, was kommen mag. Und wir wissen noch ein zweites hier auch, das wird uns in diesem Text vor Augen gemalt, wer zu Jesus gehört, den bringt er auch ans Ziel. Dem schenkt er die Kraft, die nötig ist, ans Ziel zu kommen. Ist das nicht gewaltig? Das darf unser großer Trost sein. Und dann dürfen wir lernen, wie es Johannes hier tut, den Blickwechsel zu machen. Weg von dem, was uns vielleicht bewegt, weg von dem, was uns Angst macht, hin zu ihm, der unser Herz mit Freude füllt, der unser Leben segnet und der uns schlussendlich ans Ziel bringt, damit wir mit ihm die Ewigkeit verbringen dürfen. Ich würde an der Stelle gerne schließen. Ich kann euch nur ermutigen, noch weiter auch in diesem Abschnitt zu forschen, der ist sehr spannend und da ist sehr viel drin. Für heute Morgen, denke ich, reicht's. Vielleicht, und das ist ein Abschlussgedanke, mag jetzt dem einen oder anderen das Ganze schwer liegen, was wir gerade besprochen haben. Dann darf ich auch Folgendes wissen. Wenn wir hineinschauen in die Offenbarung Kapitel 2 und dort das Sendschreiben an die Gemeinde lesen in Sardes, in Smyrna, Entschuldigung, dann sehen wir dort eine Gemeinde im Leid. Und dann mag das vielleicht einem Angst machen. Was kommt auf uns zu? Aber dann heißt es hier ganz wunderbar, und das ist etwas, was uns die Angst nehmen darf, ne? Dann heißt es, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und Drangsal habt und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Und davor heißt es, fürchtet nichts. Wir brauchen nicht fürchten, was da auf uns zukommt, ne? Weil A heißt es hier, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. All diese Dinge, die müssen am Ende an Jesus vorbei. Er ist mein guter Hirte und er hat versprochen, dass mich nichts aus seiner Hand reißen kann. Dann heißt es hier weiter, er wird einige von euch, nicht alle. Das heißt, auch in all dem, was kommt, ist Jesus individuell in seinen Führungen. Der weiß, was der Uli tragen kann. Oder der Friede. Oder die Leni. Oder wer auch immer. Und das darf mich ganz ruhig machen. Er wird mir die Kraft geben, das zu tragen, was für mich bereitsteht. Aber er macht Unterschiede. Nicht alles, was jeder andere erlebt, muss auch jeder andere erleben. Es wird manche Not geben im Leben von uns Christen. Aber auch die ist am Ende begrenzt. 10 Tage heißt es hier. Jesus ist in allem immer der Herr. Und er bringt die Seinen ans Ziel. Und so dürfen wir getrost diesen Blickwechsel vollziehen. Dann ist das, was vielleicht dunkel vor uns liegt, nur wie eine dunkle Wolke vor einem hellen Himmel. Wenn ich den Blickwechsel nicht vollziehe, dann ist alles dunkel, oder? Wenn ich ihn vollziehe, dann habe ich das Lamm vor Augen, das meine Kraft und Freude sein wird. Mein Quell des Segens, der mich ans Ziel bringt. Amen. Herr Jesus, und jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort, das wir betrachten durften. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass es so ist, wie es hier steht. Du stehst auf dem Berg Zion und mit dir die 144.000. Herr, du kommst mit ihnen ans Ziel durch all die Nöte hindurch, Herr Jesus. Und was stimmen sie für ein freudiges Lied an, dort auf diesem Berg Zion? Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch mit uns ans Ziel kommst, auch durch Kämpfe und Nöte, durch all das, was vor uns liegt, was wir nicht wissen. Und da bitte ich dich, Herr, dass du schenkst, dass wir nicht mit unserem Blick an den Dingen hängen bleiben, die uns vielleicht Angst machen, die uns im Ungewissen lassen, sondern an dir, Herr Jesus, der du der Sieger bist über Hölle, Tod und Teufel. Und darüber freuen wir uns. Herr Jesus, danke, dass du uns herausgerissen hast und zu Kindern Gottes gemacht hast. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen.